Der Michel, der Podcast rund um Kinder- und Jugendliteratur.
Es freut mich, dass Sie sich wieder zugeschaltet haben bei Michel, unserem Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. 75 Jahre Münchner Bücherschloss sind wahrlich ein Grund zum Feiern. Und dank Unterstützung der Rockefeller Foundation, der American Library Association und anderen Förderern konnte sich aus einer internationalen Jugendbuchausstellung mit dem Titel Das Jugendbuch die internationale Jugendbibliothek entwickeln, die heute ihren Sitz in Schloss Blutenburg hat und, ja, man kann sagen, weltweit in ihrer Entstehungsgeschichte einzigartig ist. Und am Eröffnungstag, dem 14. September 1949, lasen Kinder aus ihren Lieblingsbüchern vor. So erfahren wir es von keiner Geringeren als der Impulsgeberin, Gründerin und ersten Direktorin selbst, Jella Leppmann. Eine umfassende Auseinandersetzung zu Leben und Werk von Jella Leppmann, die steht bislang aus. Aber neue Perspektiven dazu hat eine Tagung anlässlich des Jubiläums auf Schloss Blutenburg in den Blick genommen. Initiiert wurde die Tagung von der derzeitigen Direktorin Christiane Rabe und veranstaltet von der Stiftung Internationale Jugendbibliothek. Und bei mir zu Gast heute ist keine Unbekannte bei Michel, Frau Professor Dr. Gabriele von Glasenapp, die ehemalige Leiterin der Arbeitsstelle für Kinder- und Jugendmedienforschung an der Universität zu Köln mit einem Schwerpunkt zu Kinderliteratur und Judentum. Vielen Dank, liebe Gabriele, dass du dir Zeit nimmst, uns Einblicke in die Welt von Jella Leppmann zu geben.
Vielen Dank für die Einladung.
Jella Leppmann gehört zu den prägenden Frauen der deutschen Nachkriegsgeschichte und sie stammt aus einer wohlsituierten jüdischen Familie. Sie war Journalistin mit einer großen Liebe, einem großen Herz für Kindergeschichten. Gabriele, wo ist Jella Leppmann denn ihrer großen Liebe begegnet?
Also ich würde mal sagen, über den Journalismus. Und, aber das ist etwas Spekulation, sie hatte selber Kinder, zwei kleine Kinder, die sie ja auch ernähren musste. Der Journalismus war für sie nicht nur Liebe, sondern auch wirklich ein Brotberuf, denn ihr Mann war kurz nach dem Ersten Weltkrieg bereits verstorben und ließ also die Witwe mit zwei kleinen Kindern, ich will nicht sagen mittellos zurück, aber wir wissen ja, Inflation und Ähnliches, sie wurde dann schnell ziemlich mittellos. Und deswegen musste sie arbeiten. Als Journalistin war sie hervorragend vernetzt und wir können annehmen, dass sie im Zuge dieser Arbeit, wo sie sich vor allen Dingen für Frauenthemen eingesetzt hat, aber auch kinderliterarischen Zeugnissen begegnet ist, derer sie sich angenommen hat.
Bekannt ist ja Jella Leppmann vor allem durch ihr Werk Die Kinderbuchbrücke, die 1964 im S. Fischer Verlag erschienen ist. Und man kann sagen, eine regelrechte Schatztruhe für Deutschlands Nachkriegsjahre. Warum ist das für die Kulturgeschichte und auch die Kinderbuchgeschichte eine unglaubliche, ja, Bereicherung?
Also wir müssen uns vorstellen, Jella Leppmann wurde ja aufgrund ihrer jüdischen Herkunft, ging sie 1936 mit den Kindern ins Exil nach England, wo sie durch die Vermittlung ihres Cousins Max Horkheimer auch Aufnahme gefunden hat. Und sie war tätig für britische, amerikanische Institutionen und kehrte dann sehr früh, nämlich noch 1945, nach Deutschland zurück im Dienste der amerikanischen Armee. Und sie war im Grunde für das zuständig oder mit für das zuständig, was wir unter dem Begriff Re-Education heute kennen. Ist auch klar, nach 12 Jahren NS-Herrschaft war da auf allen Gebieten Nachholbedarf. Und wie sie da Deutschland begegnet ist oder Deutschland ihr begegnet ist, da im Zuge ihrer Arbeit, das schildert sie ziemlich detailliert und auch sehr illusionslos in, zumindest in dem ersten Drittel ihres Werkes, Die Kinderbuchbrücke. Das ist keine private Autobiografie, sondern man könnte sagen eine berufliche, wo sie schildert, wie sie auf den Gedanken gekommen ist, dass Friedenserziehung für Heranwachsende durch Kinderbücher stattfinden könnte. Das war natürlich eine Utopie, aber es war eine Utopie, wie man sie in Deutschland bislang noch nicht kannte und die sie also doch sehr konsequent und sicherlich auch auf Rückgriff von alten und neuen Netzwerken in die Tat umgesetzt hat. Und das schildert sie in der Kinderbuchbrücke.
Ja, nun haben wir gehört, dass Jella Leppmann Jüdin ist, Emigrantin, Journalistin. Bekannt ist etwa ihre Studie über Women in Nazi Germany. Und sie kehrte dann als Beraterin für die kulturelle und erzieherische Belange der Frauen und Kinder für US-Behörden quasi in die geistige Ruine Deutschlands zurück. Was motiviert eine Jüdin wie Jella Leppmann nach einem 6-millionenfachen Judenmord wieder in Deutschland tätig zu werden?
Also das ist an sie herangetragen worden und sie schildert in der Kinderbuchbrücke auch in einer der wenigen privaten Bewegungen, die sie sich da gestattet, wie schockiert sie bei dem Gedanken war, nach Deutschland wieder zurückzugehen und hat sicherlich auch eine gewisse Zeit mit sich gerungen, ob sie das machen wollte. Aber Jenna Lippmann wollte, sie kannte es ja nicht anders, sie wollte unbedingt arbeiten und ich denke, sie wollte auch einen Beitrag dafür leisten, dass diese 12 Jahre, also die NS-Herrschaft, der Genozid, die Shoah, dass sich sowas nicht wiederholt. Und sie hatte den an sich richtigen Gedanken, dass man da eben bei den Heranwachsenden ansetzen sollte, dass die eine Art Erziehung bekommen, natürlich nicht im Elternhaus, das konnte sie nicht beeinflussen, aber durch andere Sozialisationsinstanzen, dass diese Generation weltoffener würde, also nicht von Nationalismus, Rassismus weiter affiziert war, was sicherlich in den Elternhäusern weiter geschah, aber dass es Institutionen gab, die ihnen ein anderes Weltbild offerieren. Und das ist natürlich eine Aufgabe, die bei aller Schwierigkeit unendlich reizvoll ist.
Welche Rolle spielt dabei Ihre jüdische Identität in Ihrer literarischen und journalistischen Arbeit?
Da müsste man eigentlich mit einem Wort antworten, nämlich Doppelpunkt keine. Sie hat das in ihren literarischen Arbeiten höchstens in Ansätzen einmal anklingen lassen, in ihrer journalistischen Arbeit fast gar nicht. In der bereits erwähnten Monographie Women in Nazi Germany redet sie auch über die Verfolgungen. Sie spricht sogar offen die Begriffe Mass Deportation and Mass Murders aus. Ganz beachtlich, wenn man bedenkt, dass das Werk Anfang der 40er Jahre entstanden ist. Ansonsten gibt es von ihr quasi kaum private Äußerungen über ihre jüdische Herkunft.
Es bleibt also ein privates Anliegen.
Genau, das hat sie auch genauso in einem ihrer seltenen Interviews dazu, hat sie das auch schon vor dem Krieg so formuliert. Sie sagt sinngemäß, sie hat nie ihre jüdische Herkunft geleugnet, aber es ist eine Privatangelegenheit. Wir wissen aus Äußerungen, die die Tochter gegenüber einer Interviewpartnerin seinerzeit getätigt hat, dass Jella Leppmann schon zu den Feiertagen in die Synagoge ging, dass sie an Yom Kippur fastete. Ihr Sohn Günther ist auch zur Bar Mitzwa gekommen. Also das heißt, es spielte schon eine Rolle, blieb aber privat.
Was lässt sich denn dann über das jüdische Umfeld sagen, etwa in ihrer Stuttgarter Heimat oder im Exil oder dann auch ihre Beziehungen in die USA?
Also sie kommt ja aus einer jüdischen Familie, also die Familie Lehmann war jüdisch, der Vater ist auch auf dem jüdischen Friedhof beerdigt. Ihr Mann, Gustav Horace Leppmann, war jüdischer Herkunft, ist nach dem Krieg ebenfalls dort beerdigt worden und sie zeigt in der Todesanzeige, die in der Zeitung veröffentlicht ist, sagt sie auch eindeutig, er ist auf dem israelitischen Teil des Friedhofs, wird diese Beerdigung stattfinden. Also das heißt, sie ist schon in einem jüdischen Umfeld groß geworden. Wir müssen uns das als ein liberales Judentum vorstellen. Liberal nicht im politischen Sinne, sondern hervorgegangen aus der jüdischen Reformbewegung, die also auf bekannte oder ansonsten Merkmale des Jüdischen verzichtet hat. Also man würde nie, sagen wir mal, die eigene Geschäfte, also gäbe es keine hebräischen Anschriften und dergleichen. Und man kann auch sagen, wir müssen uns auch nicht vorstellen, dass die Männer des liberalen Judentums also im Alltag mit Kopfbedeckung herumgelaufen sind, sondern das war eine Art Gesinnung. Man verstand sich vor allen Dingen zuerst als Deutsche und in diesem Fall auch als Schwaben. Es passt auch dazu, dass sich Jella Leppmanns Mann, der bei Ausbruch des Krieges schon in den 30ern war, er hat sich freiwillig gemeldet, also er wäre nicht in seinem Alter nicht sofort eingezogen worden. Er hat sich aber freiwillig gemeldet, also wir müssen uns das ihn als einen jüdischen, also als einen deutschen Patrioten jüdischer Herkunft vorstellen, so wie es eben Anfang des 20. Jahrhunderts war.
Wie nimmt sich Leppmann selbst als Jüdin wahr? Gibt es da was in autobiografischen Texten oder Korrespondenzen?
Also in den Korrespondenzen, also soweit man sie kennt, eigentlich auch da verzichtet sie also weitgehend auf private Äußerungen. Ich meine, es ist klar, sie hat mit ihrem Cousin Max Horkheimer unter anderem natürlich korrespondiert und es ging um die Emigration. Mhm. Aber man muss dem Cousin, der ebenfalls jüdisch ist, natürlich nicht erklären, was es heißt, jüdisch zu sein, sondern das ist eine familiäre Korrespondenz dann. Und sie hat ja ohne Ende Korrespondenzen hinterlassen, die man ja auch in der IJB, in der Internationalen Jugendbibliothek, einsehen kann. Und das sind aber mehrheitlich berufliche Korrespondenzen. Mhm. Und wenn da Vertreter aus Israel kommen, zum Beispiel Bibliothekare, mhm. dann ist das für sie ein Kontakt wie mit den Bibliothekarinnen und Bibliothekaren aus anderen Ländern. Das hat für sie gar keine besondere Bedeutung. Sie sagt es jedenfalls nicht.
Mhm. Und autobiografische Texte?
Ja, es gibt ja nur in Anführungszeichen die Kinderbuchbrücke. Das ist ja so sie nennt das selber Autobiografie einer Idee. Also es geht gar nicht um private Äußerungen da. Also wie gesagt, bis auf Ausnahmen. Sie erwähnt zum Beispiel auch ihre Kinder überhaupt gar nicht. Also sie war auch, was Schriften angeht, was Vorträge angeht, sehr, sehr zurückhaltend, was Privates angeht. Mhm. Und es kann natürlich sein, dass also andere ForscherInnen oder Forscherinnen und Forscher da noch weitere Zeugnisse finden. Aber was allgemein bekannt ist, ist sie da sehr zurückhaltend gewesen.
Mhm. Welchen Kontext hat denn eine Jüdin in einer nicht-jüdischen deutschen Mehrheit zur Nachkriegsgesellschaft zu erwarten, als sie dann da zurückkam?
Also sie kam, vor allen Dingen wurde sie als Amerikanerin wahrgenommen und alles, was man hört, hat sie sich auch erstmal so, ich sag das in Anführungszeichen, inszeniert. Also sie sprach Englisch, sie ließ sich als Mrs. Leppmann anreden und nur wenn sie Vertrauen zu Leuten hatte, dann verfiel sie auch wieder ins Deutsche, meistens ins Schwäbische dann, wie überliefert worden ist. Und sie hat das erstmal gar nicht thematisiert und wir wissen ja nun auch aus der allgemeinen Zeitgeschichte der Nachkriegsjahre und auch der 60er, 70er Jahre, dass das deutsche Verhältnis sehr ambivalent war gegenüber allem Jüdischen. Also es gab natürlich die Versuche der sogenannten Wiedergutmachung und es gab die Annäherung an Israel, aber wir wissen natürlich, dass also die alten Seilschaften lebten hier, ungeachtet des Auschwitz-Prozesses. Und dass auch das sowas Jella Leppmann sicherlich bewogen haben mag, damit nicht irgendwie groß an die Öffentlichkeit zu gehen. Und wir wissen ja auch aus dem Literaturbetrieb, dass da gegenüber jüdischen Rückkehrerinnen, also ich nenne mal Hannah Arendt oder Mascha Kalecko, gelegentlich manche Verrenkung vollführt wurde, vor allen Dingen, wenn die das nicht genauso sahen wie die deutsche Nachkriegsgesellschaft. Also wenn man die ja nun mehr auf ihre jüdische Identität pochten, das wurde teilweise gar nicht so gerne gesehen. Also es ist sicherlich so ein ganzes Bündel an gesellschaftlichen Diskursen, Maßnahmen, die also Jella Leppmann bewogen haben mögen, so zu agieren, wie sie agiert hat. Hinzu kommt sicherlich auch eine persönliche Befindlichkeit, die sie als Angehörige des liberalen Judentums bewogen haben mag, also das nach Möglichkeit nicht öffentlich zu machen. Selbst wenn sie, das kann man zwischen den Zeilen im Subtext in der Kinderbuchbrücke doch durchaus herauslesen, also wie gesagt eine sehr wache Beobachterin ihres gesellschaftspolitischen Umfeldes gewesen ist, das es auch zur Kenntnis genommen hat und auch sehr wohl wusste, was es mit der Shoah, die damals ja noch nicht so hieß, auf sich gehabt hat und dass sie das auch persönlich sehr beschäftigt hat. Ein Beispiel mal, wenn sie eben von den Ländern spricht und die Niederlande explizit als Land Anne Franks anspricht, dann ist schon klar, also es ist ihr völlig klar, was sich in Deutschland abgespielt hat in diesen 12 Jahren und dass sie eben selber auch Angehörige dieser jüdischen verfolgten und auch vernichteten Minderheit ist.
Mhm. Hat sie denn zu der Zeit noch Kindergeschichten geschrieben, als sie zurückkam oder ja, wie muss man sich den Rest der Kinderliteratur vorstellen, der ja weitestgehend unbekannt ist jetzt?
Ja, das ist ja jetzt auch erstmal Gegenstand der Forschung geworden und man ist ja auch gespannt auf die Ergebnisse. Also am bekanntesten sind sicherlich diese Anthologien mit Gute-Nacht-Geschichten, die sie veröffentlicht hat, die ja auch so in prominenten Verlagen erschienen sind. Und es gibt da eine, auf der wird auch, hat mich auch ein Kollege drauf aufmerksam gemacht, die heißt so eine Weihnachtsgeschichte, David und David und Weihnachten oder David und der Weihnachtsbaum, der aber eine Geschichte, die, also David gehört eigentlich nicht zur Weihnachtsgeschichte, wie wir wissen, aber wo sie durch, wie ich gehört habe, durch eine eigentlich eine Geschichte einer Amerikaner in einer englischen Zeitung veröffentlichten Geschichte aufmerksam geworden ist, die zwar von einer Kollegin, von einer Schriftstellerin stammte, die zum Protestantismus konvertiert war, also eine etwas komplizierte Rezeptionsgeschichte. Also wenn man möchte, könnte man das lesen als so eine Geschichte, die sich am Rande mit jüdischen Themen beschäftigt. Aber auch hier gilt, was diese Gute-Nacht-Geschichten aus aller Welt, die sie gesammelt hat, nacherzählt hat, adaptiert hat, angeht, dass sie eigentlich von jüdischen Bezügen frei sind. Also nicht erkennbar für nicht-jüdische Leserinnen und Leser.
Jetzt ist ja die Kinder- und Jugendliteraturforschung da noch relativ am Anfang, so scheint es mir jedenfalls. Taucht denn Leppmanns Geschichte selbst auch in der Kinderliteratur auf oder wie muss man sich die Rezeptionsgeschichte von Leppmann vorstellen?
Ja, das ist ganz interessant, dass Leppmann ja in Kinder- und jugendliterarischen Werken inzwischen auftaucht, sagen wir mal ungefähr seit der Jahrtausendwende. Aber und das Interessante ist, nicht im deutschsprachigen Raum, ich formuliere anders, bislang nicht im deutschsprachigen Raum, sondern im angloamerikanischen Raum. Es gibt einige Sachbilderbücher, die sich mit Jella Leppmanns Leben und Werk beschäftigen, wahrscheinlich basierend auf der englischen Ausgabe der Kinderbuchbrücke. Die ist ja auch in den 2000, frühen 2000er Jahren, hat es nochmal eine neue Edition gegeben. Und es gibt auch einen Roman, der eigentlich gar nicht an Heranwachsende adressiert ist, einer englischen Autorin, der letztes Jahr erschienen ist, wo Jella Leppmann also sie unter anderem Namen, aber doch deutlich erkennbar als das auftritt, was sie damals war, eine jüdische Journalistin mit zwei Kindern, die das Land verlassen muss. Es erscheint ja im angloamerikanischen Raum erscheinen fiktionale Werke auch über die den Holocaust oder die deutsche Geschichte zum Hintergrund haben, die, ja, wie formuliert man das? Also jetzt, wo es gar nicht so sehr ums Ästhetische geht, sondern ja, wo also sehr dramatisch, also auf Liebesbeziehungen und dergleichen, der Fokus gelegt wird. Das kennen wir hier in Deutschland nur so randständig, aber das spielt im angloamerikanischen Raum eine größere Rolle. Und da gibt es durchaus mittlerweile einen dickleibigen Roman, der das genauso handhabt. Für den Kinder- und jugendliterarischen Bereich sind aber wichtiger, dass es inzwischen drei oder sogar, nein, drei Bilder Sachbilderbücher gibt, die also Leben und Werk von Jella Leppmann im Text und natürlich auch im Bild verhandeln.
Habe ich es richtig verstanden? Auch im deutschsprachigen Raum?
Im deutschsprachigen Raum eben bislang
Nee.
nicht, aber im
Okay.
angloamerikanischen
Okay,
Raum.
okay.
Aber ich meine, da hier viel übersetzt wird, könnte ja sein, dass eins dieser Werke übersetzt wird oder dass sich eben auch deutsche Autorinnen, Autoren oder Illustratorinnen, Illustratoren dieser Frau einmal annehmen, was durchaus lohnenswert ist.
Darf ich nachfragen, als wer sie dort auftritt?
Also in den Sachbilderbüchern tritt sie als das auf, also unter ihrem Klarnamen Jella Leppmann. Und es geht wirklich so um ihre Geschichte von der Kindheit bis zur Richtung der Internationalen Jugendbibliothek. Und in dem Roman, der wie gesagt nicht an Jugendliche adressiert ist, sondern an Erwachsene, tritt sie unter anderem Namen auf. Aber die Verfasserin hat in mehreren Statements, die im Internet auch leicht zu finden sind, hat sie durchaus gesagt, dass sich unter dem Namen Laila Hoffmann eigentlich die Journalistin Jella Leppmann verbirgt.
Es sind ja Lebensgeschichten, die
Ja.
dargestellt
Ja.
werden. Ja, vielleicht eine interessante Aufgabe jetzt gerade auch zum Jubiläum der IJB für deutsche Verleger. Gabriele, ich danke dir sehr herzlich für die vielen neuen Eindrücke, die wir heute mitbekommen durften. Vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Waldemar Fromm, Professor für Neuere Deutsche Literatur an der LMU München und Leiter der Arbeitsstelle für Literatur in Bayern, hat sich intensiver mit Jella Leppmanns Kindheitsbild auseinandergesetzt und es freut mich, dass er heute bei Michel bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Ja, lieber Waldemar Fromm, nun wird ja von Literatur für Kinder irgendwie ziemlich viel erwartet. Na, neben den ästhetischen Kriterien sollen Kinderbücher eben auch humorvolle Abenteuer mit sich bringen. Ja, im Idealfall würde ich sagen, so sogar eine Art unaufgeregter Übermittler didaktischer Botschaften sein, die unsere Welt quasi im Innersten zusammenhält. Wie müsste denn ein ideales Kinderbuch für Jella Leppmann aussehen?
So ein Buch müsste viele Kriterien erfüllen. Für die Zeit nach 1945 ließe sich vielleicht sagen, dass es für Kinder vor allem ein Schutzraum sein sollte, in dem sie sich erproben können, ihre Fantasie im wahrsten Sinne des Wortes ausspielen können und nicht von ideologischen Vorgaben eingeengt werden. Der Schutzraum der Fantasie sollte auch helfen, die Traumatisierungen, die schlechten Erfahrungen aus der Zeit der NS-Herrschaft und des Zweiten Weltkriegs zu überwinden.
Also ein Schutzraum sollte es sein. Jetzt hat man ja mit Jella Leppmann häufig das Motto, gebt uns Bücher, gebt uns Flügel in Verbindung gebracht. Da werden ja einige Fähigkeiten auch assoziiert, die gefördert werden sollen. Welche wären denn das?
Also dieses Motto gibt uns Bücher stammt von dem französischen Philosophen Paul Hassard. Er hat 1932 in einem Buch über europäische Kinder- und Jugendbuchliteratur darüber geschrieben. Gemeint war die Entfaltung der Fantasie, die Erfahrung des freien Spiels, der eigenen Kräfte und natürlich auch die Entwicklung eines moralischen Bewusstseins.
Also spielerisch, Moral und Welt erlernen. So könnte man es vielleicht zusammenfassen und kognitive Fähigkeiten schulen, das steht wohl im Vordergrund. Ja. Ja, aber irgendwie wird doch schon von einem stark idealisierten Kindheitsbegriff ausgegangen. Denn ich könnte mir vorstellen, dass im Nachkriegsdeutschland viele sehr arme Haushalte waren, wo dieses Ideal schwer zu erreichen war, weil vielleicht andere Probleme im Vordergrund standen. Wie war denn der Alltag von Kindern damals? Und wie können denn da diese Vorstellung, die ja sehr ehern ist, mit der Realität zusammenfinden?
Ja, ich würde die Frage eher ins Positive wenden, weil Jella Leppmann zwar ein idealistisches Kinderbild formuliert, aber gleichzeitig auch natürlich eine Alternative aufmacht zu vielen anderen Vorstellungen. Auch die Idee der internationalen Jugendbibliothek war ja eigentlich eine Idee, die zur Entfaltung von Kindern über Lektüre, über Zeichnen, über Diskutieren führen sollte. Und das stand, glaube ich, im Vordergrund. Mhm. Und man sollte eher den Alltag vergessen und seine Fantasie, seine Fähigkeiten, seine Kräfte ausprobieren können in einem kleinen Schutzraum.
Ja, quasi so eine zweiten Lebensbereich hat er aufgemacht.
Ja, genau. So. Ein Bereich abseits des Alltags, in dem viele Dinge möglich sind, die im Alltag nicht möglich sind. Also Kinder hatten ja keine Schutzräume in dem Sinne. Sie hatten keine Zimmer oder viele Kinder hatten keine Zimmer. Sie hatten auch innerlich keine Schutzräume, weil sie mit dem Alltag täglich konfrontiert waren. Die zerbombten Städte, wo kommt das Essen her? Die durchaus auch angespannten Familienverhältnisse und anderes mehr. Und die IJB bot eben eine Möglichkeit, Kinder so weit zu bringen, dass sie sich auf sich selbst besinnen können und daraus Kräfte schöpfen.
Also ein durchaus modernes Bibliotheksverständnis auch, dass man sagen kann, Orte der Begegnung,
absolut,
Räume schaffen, in denen Kindern mehr als nur Medien ausleihen können, sondern miteinander spielen können, sich entwickeln können. Das ist doch eine schöne Idee, die da vorangeht. Jetzt ist aber das Ganze ja, die Jella Leppmann kam ja jetzt nicht einfach nur, um hier ein Kinderparadies aufzubauen, sondern sie wurde im Rahmen von einem Re-Education-Programm gesandt, das neben einer pädagogischen Ausrichtung auch ein psychologisches Interesse hatte. Und da frage ich mich, welche Rolle spielt eben die US-amerikanische Forschung? Und jetzt als Literaturwissenschaftlerin irgendwie habe ich so das Gefühl, da treffen mehrere Dinge aufeinander. Einerseits dieses sehr stark romantische Kindheitsbild, andererseits ein amerikanischer Pragmatismus, der was Neues umsetzen möchte.
Ja, das ist richtig. Das amerikanische oder das Re-Education-Programm der US-amerikanischen Verwaltung und der Behörden hat ja eigentlich zwei Dinge zum Ziel. Das eine war natürlich therapeutisch zu wirken und zu helfen, Verhaltensweisen zu ändern, die sich in 12 ja, NS-Herrschaft eingeübt hatten. Und auf der anderen Seite wollte man noch demokratische Strukturen freilegen. Und so eine Einrichtung wie die IJB ist ganz hervorragend geeignet dafür, demokratische Strukturen freizulegen, indem sie therapeutisch wirkt. Mhm. Also Kinder lernen im Dialog Demokratie.
Ja.
Und das ist eine pragmatische Idee von Pädagogen aus den USA, denen Freiräume, Lernräume ganz wichtig waren, mhm, in denen Kinder sich ausprobieren können. Mhm. Also nicht der strenge Lehrer, sondern die Kinder stehen im Vordergrund. Mhm. Und diese Kinder sollen sich nach Möglichkeit frei entfalten können, indem man ihnen Lernumgebungen schafft.
Mhm. Also eine Idee, die wir jetzt wieder dringend brauchen eigentlich, ja, wenn man sich anschaut, wie manche Wahl ausgeht, dann wäre so ein demokratischer Raum für Kinder oder das Erlernen von Demokratie doch eine wichtige Sache. Mhm. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es gar nicht so einfach war, aus dieser nationalen Welt rauszukommen. Es wird ja auch ein bisschen so in der Literatur sichtbar, wenn ich mir Grimms Märchen anschaue, was da alles drin war. Man kennt natürlich die Zaubermärchen vor allem, aber da war ja deutlich mehr drin. Kann ich mir vorstellen, dass man da nicht nur ja die Pädagogik vielleicht verändern muss, sondern dass man eben auch versuchen muss, eine andere Welt sich zu bekommen und eine Makrostrukturen zu verändern. Wie glaubt Jella Leppmann, dass das gelingen kann?
Also sie hatte zu wenig Mittel, um tatsächlich Makrostrukturen zu verändern. Die IJB hat ja in diesen frühen Jahren immer um Mittel geworben, um Bücher geworben. Viele Geschenke aus dem Ausland sind eingetroffen, um die Ziele erreichen zu können. Aber sie hat natürlich als Beispiel gewirkt. Mhm. Und man muss auch hinzufügen, dass Jella Leppmann zwar kein fatalistisches Geschichtsbild hatte, aber die Erwachsenenwelt eigentlich für eine schwer erreichbare Welt erreichen hatte. Und ihre Idee war es, Zukunft aufzubauen über die Kinder. Also Kindern Gestaltungsräume zu geben, damit sie Demokratie lernen und dass die Gesellschaft daraus heraus Perspektiven entwickelt.
Und das kann natürlich durch Literatur, die aus dem Ausland kommt,
ja,
ne, Übersetzungen, die angefertigt werden, geschehen.
Internationalisierung geht ja über Landesgrenzen hinweg, geht über das Verständnis von Nation hinweg. Kinderliteratur, das ist die Perspektive von Jella Leppmann, ist immer international.
Genau, vielleicht muss man daran aber auch wieder mehr erinnern, weil ja häufig in der Kinder- und Jugendliteratur die Frage ist, übersetzen wir zu viel Literatur, machen unsere Verlage nicht zu wenig, um die eigene deutschsprachige Literatur durch Autoren, junge Autoren, die gefördert werden, Autorinnen, die gefördert werden, zu unterstützen. Also man muss vielleicht auch da nochmal erinnern, wie es überhaupt zu dieser Übersetzungswelle kam und warum die für Deutschland so wichtig war.
Richtig, und da hat die IJB auch versucht, maßgeblich Einfluss zu nehmen, indem sie Verlage angeschrieben hat und Vorschläge gemacht hat, um englische, amerikanische Kinderbücher ins Deutsche zu übersetzen, französische und so weiter, aus den verschiedensten Sprachen.
Ja, bis heute ist es ja gute Praxis, dass die Verlage aus aller Welt ihre Neuerscheinungen die IJB senden. Mhm. So. Also das scheint eine gute Entwicklung angenommen zu haben und hat natürlich auch einen Beispielcharakter für alle anderen Bibliotheken, die in der Zeit ihre Arbeit wieder aufgenommen haben. Neben der Bündelung dieser pädagogischen und psychologischen Erkenntnisse für die kindliche Identitätsbildung, die ja braucht es aber dann ja auch eine bildungspolitische Umsetzung. Wie muss man sich denn die Bildungspolitik vorstellen, die da angestrebt wurde?
Es gibt ganz hervorragende Studien aus der bayerischen Geschichte dazu. Mhm. Die Schulpolitik, die nach 1947 angestrebt worden ist, hatte natürlich auch Diskussionen, Gespräche mit den US-amerikanischen Behörden zur Grundlage. Und da ging es vor allem darum, Fächer wie Sozialkunde zu stärken, also Fächer, in denen Kinder erfahren, wie Gesellschaft funktioniert, welche Bereiche es gibt, welche Einflussmöglichkeiten man hat, wie man sozusagen das Soziale gestalten kann. Mhm. Da stand im Vordergrund bei Jella Leppmann, die ja keine Schule geleitet hat, sondern eine Bibliothek, gab es darüber hinaus eben noch die Möglichkeit, fast schon in Konkurrenz zu den Schulen in Bayern, Freiräume zu schaffen, Bildungsräume zu schaffen, in denen Kinder stundenlang genau das machen konnten, was sie wollten, lesen, wie sie wollten, zeichnen, wie sie wollten, spielen, wie sie wollten. Und das ist natürlich jetzt nicht das Gleiche wie Schule.
Das stimmt, und diese Spaltung sieht man heute irgendwie auch noch. Also ich meine, wir haben einerseits das Kultusministerium, das für Schulen zuständig ist, das Wissenschaftsministerium, das für Bibliotheken zuständig ist. Und wer fühlt sich jetzt für Schulbibliotheken zuständig? Da müssen beide dann zusammentun und können die miteinander gehen oder stehen die in Konkurrenz zueinander? Da glaube ich, kann man viel auch noch aus anderen Ländern lernen. Also wenn ich mir die Strukturen in Skandinavien anschaue, wie Bibliotheken funktionieren, dann ist das da ist noch Entwicklungspotenzial in Bayern. Jetzt haben wir die Schulpolitik gehört, aber wie sah es denn mit dem Re-Education-Programm aus? Passte das zusammen?
Zu den Schulen?
Ja.
Also viele von den Dingen, die in den Schulen reformerisch angegangen wurden, wurden schon in Übereinstimmung mit den, oder in Gesprächen mit den US-amerikanischen Behörden geleistet. Das Re-Education-Programm hat sich ja auch zunehmend verändert durch den Kalten Krieg. Mhm. Also da spielen dann eher historische Einflüsse eine Rolle, in denen man dann gar nicht mehr so sehr vorschreibend vorgegangen ist, sondern das Re-Education-Programm eher zurückgefahren hat und die deutschen Behörden hat arbeiten lassen und neue Strukturen hat aufbauen lassen, auch in den Schulen, ohne maßgeblich Einfluss darauf zu nehmen.
Wie sah das an den Universitäten aus? Ja, weil Lehrer werden irgendwo ausgebildet, entweder an pädagogischen Hochschulen oder haben sie studiert, mindestens im Gymnasium.
Die Universitäten haben sich eben auch den neuen Gegebenheiten angepasst und ausdifferenziert. An den Universitäten galt es aber vielleicht wie an den Schulen auch, eine schwierige Phase zu überwinden, weil viele der Lehrkräfte, der Professoren, der Ordinarien, die unterrichtet haben, natürlich vor 45 auch schon im Dienst waren. Was jetzt die Fächer angeht und die Ausdifferenzierung, ist es so, dass ich die Psychologie gerne als Beispiel verwenden möchte, weil die Psychologie vor 1933 eigentlich ein Teilbereich der Philosophie war und nach 45, aber auch schon vor 33 die Pädagogik so im Schlepptau mitgeführt hat. Und heute haben wir eine ganz klare Ausdifferenzierung zwischen Philosophie, Psychologie und Pädagogik.
Wenn man das jetzt zusammenfassen wollte, kann man ja sagen, die Internationale Jugendbibliothek ist ein ideales bibliothekarisches Fallbeispiel ihrer Zeit, aber natürlich weit über die Zeit hinaus. Sie wirkt ja fort. Warum?
Sie wirkt weiter, weil sie die Internationalisierung in den Vordergrund stellt, weil sie die Lernräume für Kinder und Jugendliche weiter zur Verfügung stellt. Und es kommt sicherlich der Zeitpunkt, an dem man sich fragen muss, wie gehen Bibliotheken mit neuen Medien um? Aber das betrifft ja nicht nur die Internationale Jugendbibliothek, sondern vermutlich alle Bibliotheken.
Ja, klar. Also ich meine, wenn man sich die Lesewanderungen anschaut, dann spielt sich viel im Online-Bereich ab, Young Adult. Und die Social Media spielen da sicher eine große Rolle. Ein weites Feld, kann man sagen, welche Ansprüche dazu versöhnend sind. Aber da gibt es sicher noch sehr viel zu erforschen. Jedenfalls herzlichen Dank für die ergänzenden Einblicke in Jella Leppmanns Kindheitsbild. Lieber Frau, schön, dass Sie da waren.
Danke für die Einladung.
Und eine Expertin auf dem Gebiet, was den Journalismus angeht bei Jella Leppmann, ist Irene Ferchel, Kulturjournalistin und Chefredakteurin der Schwäbischen Heimat. Schön, dass Sie da sind.
Ich freue mich auch. Danke.
Ja, Jella Leppmann, das war eine Jüdin. Sie war Ehefrau, früh verwitwet, Mutter, Journalistin, Autorin, eine herausragende Netzwerkerin und Politikerin. Also, und das in einer Männerwelt der Weimarer Republik. Wie geht das zusammen?
Ja, Stuttgart war natürlich keine Weltstadt, muss man sagen.
Kein
Stuttgart Berlin. Stuttgart war in der Zeit eine Großstadt zwar, aber die württembergischen Frauen waren sicherlich weniger emanzipiert, als man sich die Frauen mit Bubikopf in Berlin der 20er Jahre vorstellt. Nichtsdestotrotz war Jella Leppmann, soweit wir wissen, sehr gut ausgebildet. Sie war in einem sehr liberalen Elternhaus, jüdischen Elternhaus groß geworden, inmitten von Textilhändlern. Sie hatte zwei Schwestern auch. Und ich denke, man war doch sehr vernetzt in der Stuttgarter guten Gesellschaft und in der Kultur. Sie ist 1922 verwitwet. Ihr älterer Mann kam aus dem Krieg zurück und ist dann wirklich plötzlich auf der Straße umgefallen und gestorben. Und sie schreibt, sie musste ja ihre beiden Kinder ernähren. Die Tochter war 1918 geboren, Annemarie, der Sohn 1921, Günther. Und sie hatte wohl eine kleine Lebensversicherung gehabt, die aber in der Inflation einfach aufgebraucht war, nicht mehr da war. Und sie musste, so schreibt sie das selber, sie musste einfach ihre Kinder ernähren und musste einen Beruf ergreifen. Sie hat dann als freie Mitarbeiterin fürs Stuttgarter Neue Tagblatt, das war die größte Tageszeitung in Württemberg, mit einer Auflage von 65.000 Exemplaren im Tag, gearbeitet. Man muss sich das so vorstellen, oder wir stellen es uns so vor, wir wissen es ja gar nicht ganz genau, wie es war, dass sie sich doch der weiblichen Themen angenommen hat, der kulturellen Themen. Leider sind in der Tageszeitung keine Artikel namentlich genannt. Also lediglich bei einigen berühmten Korrespondenten. Ganz selten ist mal ein Initial, ein L zu sehen. Aber ich habe wirklich die Jahrgänge durchgeblättert und ich konnte da nur aufgrund der Themen oder manchmal aufgrund des Schreibduktus ahnen, das könnte jetzt von Jella Leppmann geschrieben worden sein.
Ja, es ist ja so, dass man Jella Leppmann vor allem kennt als Gründerin der Internationalen Jugendbibliothek und auch als Gründerin von IBBY in Deutschland. Und als Redakteurin ist relativ wenig bekannt. Jetzt, wie geht man denn an so eine Recherche ran? Sie sagten schon, Sie haben alles durchgeschaut. Wo wird man da überhaupt fündig?
Naja, in Jella Leppmanns Selbstbiografie taucht es ja auf, dass sie die Gründerin der Frauenzeitung war. Und es wird auch eben in allen Biografien kolportiert. Und ich habe danach gesucht. Mich haben schon länger, schon bevor ich Jella Leppmann jetzt wirklich gut kannte, haben mich Journalistinnen der 20er Jahre interessiert. Ich bin selber Journalistin und habe mich immer für Frauengeschichte interessiert. Und dann lag es natürlich auch nahe, dass man dass ich die Vorgängerinnen in meinem Beruf ausfindig mache. Und als dann eben Jella Leppmann so quasi in mein Leben trat, habe ich natürlich versucht rauszukriegen, was war das denn mit dieser Frauenzeitung? Und ich habe wirklich Jahre danach gesucht, weil es gab in eigentlich allen Tageszeitungen seit 1918, also seit die Frauen in Deutschland in der Weimarer Zeit wählen durften und eine gesellschaftliche Rolle spielen konnten, gab es Beilagen in den Tageszeitungen, auch in der im Stuttgarter Neuen Tagblatt. Das hieß irritierenderweise manchmal auch die Frau in Haus, Beruf und Gesellschaft schon. Das war damals aber eine einzige Seite, die unregelmäßig beilag. Da gab es dann Themen von Frauen, da gab es Kindererziehung, da gab es kulturelles Haushalt, Bücher, was weiß ich. Und diese Vorgängerblätter habe ich gefunden, die sind beigeheftet in den dicken Ausgaben, die man heute eben durchblättern kann, der Tageszeitung. Aber die Beilage von Jena Leppmann war nirgendwo. Und man konnte sie auch nicht wirklich bibliografieren. Und ich habe wirklich in den Archiven in Stuttgart, in der Landesbibliothek, im Stadtarchiv und im Zeitungsarchiv gesucht, habe die Leute verrückt gemacht, weil ich gesagt habe, das muss es doch gegeben haben. Es gibt ein paar wenige Exemplare im Stadtarchiv Stuttgart, die sind durch andere Nachlässe reingekommen. Ich wusste also, wie das aussah. Aber es waren wirklich nur singuläre Exemplare. Und es muss ja doch eine ganze Zeit gewesen sein. Und schließlich unendlich wurde ich fündig in der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig, wo 4 gebundene Bände sind, und zwar von der ersten Ausgabe vom 17. Oktober 1927 bis 34. Also es sind 139 Ausgaben, die Jella Leppmann betreut hat, wo sie im Impressum steht als verantwortlich für den Text, wirklich vom Oktober 27 bis zum 8. März 1933.
Jetzt haben Sie gerade verraten, dass Sie sich ja sehr fürs Zeitungsmachen interessieren, was ja naheliegt, wenn man selber Journalistin ist. Aber weiß man denn, wie Jella Leppmann Journalistin wurde?
Nein, auch das wissen wir nicht. Es gab in der Zeit keine Ausbildung für Journalisten wie heute. Heute gibt's ja, kann man es studieren. Wobei immer noch viele junge Leute, und mir ging es ja damals auch so, man kam irgendwie in Kontakt mit der Zeitung, man hat sich interessiert, man hat vorgeschlagen, mal was zu schreiben, man hat die Chance bekommen, man hat vielleicht dann ein Volontariat angeboten bekommen oder sogar eine Redakteursstelle. Und ich vermute mal, dass es bei Jella Leppmann auch so war. Sie war vernetzt, wie gesagt, in der Stuttgarter Kulturszene. Sie war, darüber reden wir gleich noch, ja politisch aktiv in der Deutschen Demokratischen Partei. Und die Zeitung, das Stuttgarter Neue Tagblatt, war wie damals eben alle Zeitungen, ja, also ausgerichtet auf Partei. Also sie haben eigentlich jetzt nicht wirklich, waren nicht wirklich Parteizeitungen, aber sie hatten eben die Linie einer Partei vertreten. Und das Stuttgarter Neue Tagblatt war wirklich ausgerichtet, wie die Württembergische Zeitung auch, auf DDP. Und ich denke, so kam Jella Leppmann einfach in diese Zeitung. Und so wie wir sie kennen, als eine sehr taffe und sehr selbstbewusst auftretende Frau, war sie wahrscheinlich schon, sie war ja damals auch schon 30, also sie war ja kein kleines Mädchen mehr und Mutter und verwitwet, ist sie wahrscheinlich hingegangen und hat gesagt, ich habe da eine Idee, ich möchte da was machen. Und es lag natürlich auch in der Luft, eine Frauenzeitung zu machen, denke ich mal.
Ja, und da muss man Männer finden, die einem zuhören an der Stelle.
Offenbar hat sie das gefunden, weil sie war auf jeden Fall die erste und einzige Redakteurin. Ja.
Ja. Jetzt haben wir schon gehört, dass es wahrscheinlich nicht um den Berliner Bubikopf gehen kann, aber sicher erfährt man in den Texten auch was von, ja, von der Art, wie man sich eine schwäbische Frau in der Weimarer Zeit gewünscht hätte oder wie sie vielleicht auch war oder was man empfohlen hatte.
Also Jella Leppmanns Zeitschrift, wenn wir jetzt einfach mal über die Frauenbeilage, ist es übrigens bei Blatt genannt, im Unterschied zur Beilage bei Blatt. Es war eine, ja, es war eigentlich eine kleine Zeitung innerhalb der Zeitung, muss man sagen. 10 bis 12 Seiten Umfang. Alle 2 Wochen erschienen, jeden zweiten Mittwoch erschienen, also relativ regelmäßig. Und sie hat es im Unterschied zur Tageszeitung auch sehr schön aufgemacht. Es gab wirklich viele Illustrationen, Fotos, Reproduktionen von Gemälden waren ja offenbar ganz wichtig. Auch Zeichnungen übrigens, Modezeichnungen, auch Bubikopfzeichnungen durchaus. Also die Mode und die Frisurenmode spielten durchaus eine Rolle bei Jella Leppmann. Aber das wichtigste Thema war ihr eigentlich die Ertüchtigung der Frau in der Zeit. Es spielt eine große Rolle die Frage Ehe und Beruf, Ehe oder Beruf. Die jungen Frauen, die Ausbildung der jungen Frauen, was soll eine junge Frau werden, wie kann man die Ausbildung finanzieren, was gibt es für Berufe. Auch die Rechte von Frauen im Beruf, das waren große Fragen. Und ihr Frauenbild war, naja, es war vielleicht nicht berlinerisch gerade, aber sie hat sich schon vorgestellt, dass die Schwäbin über ihren Tellerrand des Kessels hinausguckt, dass sie modisch und flott ist, dass sie Gymnastik und Sport betreibt, dass sie sich gesund ernährt. Das spielt übrigens auch eine Rolle dann, die Ernährung von mit Gemüse und Obst und auch internationaler Küche, witzigerweise, wenig Fleisch. Also es spielen eigentlich schon alle Themen eine Rolle, die in der ganzen Weimarer Zeit so auf dem Tapet waren.
Jetzt würde mich doch noch interessieren, weil wir ja gesagt haben, sie ist Frauenpolitikerin gewesen. Waren das dann auch die Themen, die sie politisch vertreten hat?
Ja, es hat sie wohl. Die Deutsche Demokratische Partei, die dann ja ein unrühmliches Ende genommen hat, 30, war aber in den 20er Jahren, als sie sich gegründet hatte, wohl die Partei, die außer den Sozialdemokraten und den Kommunisten am meisten Frauen hatten. Also eine linksliberale Partei, wo eine ganze Reihe der Frauen, die wir noch kennen aus der alten Frauenbewegung, Gertrud Bäumer, Mathilde Blank, wirklich aktiv gewesen waren. Und eben auch Jella Leppmann. Und wir wissen von einer Wahlkampfrede, die sie 1928 im Mai gehalten hat in Stuttgart. Die ist zitiert in der Tageszeitung. Und da hat sie sich sehr stark gemacht dafür, dass die Frauen, die ja jetzt wählen können, Frauen wählen. Denn nur wenn der Staat auch wirklich repräsentiert wird durch die Frauen im Parlament, dann kann sich was ändern in Bezug auf die Frauen. Also das ist eine ganz erstaunlich feministische Rede, die sie da hält. Und die könnte man wirklich heute 1:1 noch übertragen.
Ja. Wir haben es auch übers Zeitungsmachen gehabt. Sie haben sehr gesagt, sie interessieren sich fürs Zeitungsmachen. Das ist ja jetzt im Endeffekt ganz anders, als man das heute macht. Wie muss man sich das damals vorstellen?
Naja, ich stelle mir vor, Jella Leppmann, die im Stuttgarter Zentrum wohnte, und ihre Kinder dann, wenn sie nicht in der Schule waren, von Kindergärtnerinnen oder Kinderfräuleins, sagte man damals, behütet wusste, ist dann wahrscheinlich mit ihrer Aktentasche und ihren Ideen in den Stuttgarter Tagblatthof marschiert und hat dort in der vielleicht ein Großraumbüro, wo die Redakteure saßen, ihre Schreibmaschine genommen und hat geschrieben. Wir haben wirklich bisher überhaupt keine Ahnung, wie sie das organisiert hat. Sie hatte eine ganze Reihe von Mitarbeiterinnen, also beziehungsweise Zuträgerinnen, Schreiberinnen für die Artikel. Das sind die Frauen aus der Frauenbewegung zum großen Teil, aus der Deutschen Demokratischen Partei. Und viele der Frauen, die in Stuttgart aktiv waren, in der Volkshochschule oder auch in der Medizin und deren Namen man kennt innerhalb der Stadt, Wie sie das genau organisiert hat, wissen wir nicht, aber man muss das ja alles abtippen damals. Mhm. Man hat es ja auf der Schreibmaschine, auf der mechanischen Schreibmaschine geschrieben und dann die Zettel in Satz gegeben. Die Setzer waren drunter und dann wurde es gedruckt und alle zwei Wochen erschien dieses Blatt. Mhm. Ja. Mit vielen Anzeigen übrigens, auch interessanten Anzeigen, die ja auch eine Kulturgeschichte sind für uns heute.
Da bin ich neugierig, welche.
Naja, es ist Mode, ist aber sehr viel Stoff und Kurzwaren, denn die Frauen haben ihre Kleider noch selber genäht. Es gab die Ulsteinschnitte, ja, dann schon ganz modern. Es waren Anzeigen, die mit Ernährung zu tun haben, mit Haushalt, neuzeitliche Haushaltsgeräte, die Waschmaschinen, die Reinigungsgeräte, neue Töpfe, die neue Küche. Also es ist wirklich ganz toll. Wir stehen wirklich staunend davor, weil es ist für uns wirklich was ganz Erstaunliches. Und es gab aber auch Anzeigen für Autos, für die elegante Frau. Ein Daimler für die elegante Frau zum Beispiel.
Jetzt haben wir ganz viele Themen über die Frau gehört, aber man definiert sich ja auch über sein Gegenüber und sein Miteinander mit der Familie. Was erfährt man denn über Männer oder Kinder in der Beilage?
Kinder spielen noch nicht die Rolle wie später für Jela Leppmann. Es ist wirklich die Frauenbeilage. Ich habe interessanterweise was gefunden über Kreativität bei Kindern. Das hat sie nicht selber geschrieben. Es gab damals wohl ein Buch, da hat sie aber viel draus abgedruckt und eben auch Kinderzeichnungen abgedruckt. Also das ist dann so eine Linie, die man später verfolgt. Kindererziehung spielt eine Rolle. Wie geht man mit Kindern um? Sollen Kinder in Kindergarten? Welche Zuwendungen benötigen Kinder? Sowas kommt vor, aber eher am Rand. Und im Editorial für die Frauenzeitung schreibt sie schon auch, dass dieses Blatt natürlich für Frauen ist, Frauen aller Alter, aber dass Männer es durchaus auch mit Gewinn lesen können sollten.
Ist eine Einladung an die Männer.
Was interessant ist, es gab sehr viele Preisausschreiben und Preisfragen zu unterschiedlichsten Fragen, also viel eben über die Rolle der Frau oder der jungen Frau, aber auch zur Ernährung. Es gab in der Frauenzeitung jeden zweiten Mittwoch eben einen Speiseplan für zwei Wochen im Voraus mit den Angaben, was man kochen kann, mit Suppe und Hauptgericht und Nachtisch und was es kosten darf. Und da gab es wohl auch mehrere Preisausschreiben oder mehrere, also Leserbindung war ein ganz großes Thema, Leserbriefe. Und da hatten sich wohl dann die Herren oder die Ehemänner bei ihren Ehefrauen beschwert. Also das Essen könnte ja doch vielleicht ein bisschen billiger sein. Sie bräuchte nicht so viel Geld, aber vor allen Dingen sollte sie aber mehr Fleisch auf den Tisch bringen und nicht so viel Gemüse und Obst.
Oh, ja, da zeichnet sich ein Weg ab, der aber dann ja rapide zurückgefahren wurde. Liest sich denn da auch eine Veränderung des Frauenbildes schon in den Ausgaben, die ja doch länger erscheinen als 1930, wurde diese Partei ja eingestellt.
Ja, aber oder? Die Zeitung war ja nach wie vor liberal und ich habe tatsächlich in den Jahren da keine wirkliche, also keinen Rückschritt erlebt. Und die letzte Ausgabe, die von Jela Leppmann verantwortet wurde oder wo sie im Impressum steht zumindest, ist die vom 8. März 1933. Da geht es noch um Kinder und die Zukunft, die Kinder sind unsere Zukunft, es geht um Frauenbilder. Das Einzige, was auf den aufkommenden Nationalsozialismus schließen lässt, ist, dass eine kleine Meldung, dass Gertrud Bäumer entlassen wurde, aus politischen Gründen entlassen wurde. Und die nächste Ausgabe, wo Jela Leppmann nicht mehr im Impressum steht, am 22. März 1933, da ist dann ein Leitartikel von Goebbels. Da geht es um die Ausstellung in Berlin, die Frau, und es geht um die Frau im neuen Staat. Und da ist ein rapider Wechsel schon sichtbar.
Hat das schon.
Dann wirklich sichtbar, also wirklich abrupt. Jela Leppmann schreibt irgendwo viel später, sie habe die Zeitung noch weiter betreut. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie politische Texte geschrieben hat. Vielleicht hat sie noch Teile zum Haushalt, zur Mode, das ging dann natürlich schon noch weiter, ne? Hat sie die Rubriken betreut?
Ja, und das existenzielle Bedürfnis war ja da.
Sie musste Geld verdienen. Sie musste ihre Kinder ernähren. Die Zeitung ist dann aber eingestellt worden, 34. Mhm. Also die Beilage ist eingestellt worden, 34. Das Stuttgarter Neue Tagblatt ist wie alle Zeitungen natürlich durch die Reichsschriftungskammer auf Linie gebracht worden. Leute, also der Chefredakteur, mit dem Jella Leppmann auch viel zu tun hatte, oder nein, der Verleger eigentlich, der ist dann auch im Laufe des Sommers entlassen worden. Andere sind dort geblieben, haben sich angepasst. Und was Jella Leppmann jetzt im Einzelnen noch gemacht hat, wissen wir tatsächlich nicht.
Ne? Wie viele Ausgaben sind da erschienen?
Es sind 139 Ausgaben erschienen, also 25 im Jahr ungefähr. Und das ist natürlich schon echt eine enorme Leistung. Also das sind 1200, 1300, 1400 Zeitungsseiten, auf denen unheimlich viel steht. Viele, viele Buchstaben, die ich oder vielleicht auch jemand anders, es wäre eigentlich ein Dissertationsprojekt, die man wirklich ganz detailliert noch auswerten müsste.
Da gibt es viel zu tun. Lässt sich denn aus Ihrer Tätigkeit in Stuttgart als Journalistin später noch was für Ihre journalistische Arbeit erkennen? Oder?
Also ich denke, dass sie natürlich viel gelernt hat. Mhm. Also sie hat das gemacht, alleine gemacht. Und das hat sie fortgesetzt, vielleicht auch schon in der Planung in England, wo sie ja auch schon überlegt haben, was für Zeitungen braucht dann das Deutschland nach dem Krieg, und sicherlich auch in den Zeitungen, die sie dann heute in München gemacht hat, betreut hat, wo sie stellvertretende Chefredakteurin war. Also man verlernt sowas ja nicht, auch wenn das Exil ein großer Bruch war, ein sicherlich für sie menschlicher, politischer Bruch in jeder Beziehung. Aber was sie gelernt hat als Journalistin, das hat sie weitergetragen. Vielleicht könnte man sagen, dass später dann ja Frauen nicht mehr die Rolle gespielt haben in ihrer Arbeit, sondern Kinder, wie Sie es ja gesagt haben, im Zusammenhang mit der Internationalen Jugendbibliothek. Vielleicht hat es damit zu tun auch, dass sie enttäuscht war, vielleicht von Frauen. Ich weiß nicht, was mit ihren Mitarbeiterinnen passiert ist in Stuttgart, wie viele umgeschwenkt sind, sicher nicht alle, aber einige sind sicher umgeschwenkt auf die Nazi-Ideologie. Und sie hat dann in England ja in Anfang der 40er Jahre ein Buch geschrieben über Women in Nazi Germany, wo sie ziemlich stark mit den Frauen ins Gericht geht, die wirklich ihren Kopf ausgeschaltet haben und nur noch an Nazi-Ideologie geglaubt haben.
Also sie hätte sich mehr Widerstand erwartet von Frauen, ja. Das ist, denkt man sich in der heutigen Zeit auch wieder an der einen oder anderen Stelle. Und was mich nur interessieren würde, welche Frauen und Mädchenfiguren tauchen denn in ihrer Kinderliteratur auf? Zeigt sich da was, eine Anlage zum rebellischen Mädchen?
Naja, im verschlafenen Sonntag natürlich nicht. Da ist ja der Protagonist ist ja der Sonntag. Das sind keine menschlichen Figuren. Das Kindertheaterstück, das Märchenspiel, habe ich tatsächlich den Text noch nicht gefunden. Ich weiß nicht, ob er existiert. Aber es gibt ein Kinderbuch dann von 1950. Wer ist Lux? Eine Detektivgeschichte, die in Stuttgart spielt. Witzigerweise, Stuttgart wird nicht genannt, aber es ist klar, aufgrund der Topografie, es ist eine Stadt im Kessel. Es gibt eine Waldorfschule auf der Höhe. Und es gibt den Turm, in dem die Zeitung untergebracht wurde. Und die Kinder, die Schulkinder, Schuljungen und Schulmädchen, die einen Täter suchen, der ihre Schule disqualifiziert oder eigentlich ihren Schulleiter angegriffen hat, sitzen zusammen und wollen eine Schulzeitung machen. Und da sind die Mädchen mindestens genauso aktiv wie die Jungen. Das ist eigentlich eine interessante Geschichte, was ja Anfang der 50er Jahre nicht die Regel war. Da haben wir ja eigentlich in der deutschen Kinderliteratur, wenn ich das richtig sehe, eher so die aktiven Jungs.
Aber in der Übersetzten kommen sie dann, die Mädchen, die Starken, denkt man nur an Pippi Langstrumpf, die dann die Herzen aller Mädchen und Kinder erobert.
Das war aber tatsächlich so ein Prototyp dafür. Ne?
Deswegen war es ja wahrscheinlich auch wichtig, dass es übersetzte Kinderliteratur gibt, die dann nochmal was anderes zeigt und die braven Mädchen der Grimmschen Hausmärchen konterkariert. Also ein sehr, sehr interessanter Einblick. Wir sind gespannt, was Sie noch alles erforschen werden zum Journalismus von Jella Leppmann. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch Fragen haben, bitte schreiben Sie uns gerne an michel@michaelsbund.de. Merci fürs Zuhören und alles Liebe bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Michel, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur.
Das war Der Michel, der Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund in Kooperation mit der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur. Produziert vom Münchner Kirchenradio.